Moin,
hallo.
Hallo hier, hallo am Video. Ich möchte demnächst eine Evaluation machen für diese Veranstaltung. Ich kläre gerade noch die Details, aber der Witz wird so ein bisschen sein, das so abzustimmen, dass möglichst viele mitmachen. Das heißt, ich überlege noch, wie wir das hier machen können, dass die mal so 5 oder 10 Minuten kriegen. Ich mache ein bisschen früher Schluss, die nehmen an der Evaluation teil. Aber die Leute, die die Videos gucken und hier sind, die müssen halt auch irgendwie teilnehmen. Jedenfalls fände ich das wichtig. Das heißt, da werde ich mir was einfallen lassen. Bitte achten Sie auf StudIP-Ankündigungen dazu. Und bitte nehmen Sie dann an der Evaluation teil, denn es geht hier um ein bisschen mehr als das übliche, wie finden Sie meine Vorlesung? Das interessiert mich sowieso immer. Aber gerade jetzt in dieser neuen Struktur für Algebra 1 und Algebra 2, da interessiert mich, wie Sie klarkommen. Also wie Sie in beiden Vorlesungen zurechtkommen. Deswegen hoffe ich, dass viele, die in beiden Vorlesungen sitzen, auch wirklich an beiden Veranstaltungsevaluationen teilnehmen. Bitte da aufmerksam bleiben. Ich versuche jetzt die Details zu erklären, das dann hoffentlich schnell an den Start zu kriegen, damit ich von den Ergebnissen auch noch was habe. Und ich finde es mal doof, wenn die Evaluation so am Ende ist und dann ist die Vorlesung vorbei und dann erfährt man, ach ja, hier sind 2 total kanonische Sachen, die ich einfach hätte besser können. Das ist gut. Okay. Wir waren in Kapitel 4, wir haben angefangen, über Polynomringe zu sprechen und wir haben uns ein bisschen erinnert, wie heißen diese ganzen Sachen, was wissen wir da alles schon und wie rechnen wir mit Polynomen. Und in der Matrix 2 steht einiges, was wir ganz oft anwenden werden, wenn wir mit Polynomen arbeiten, ganz konkret. Da steht zum Beispiel in Teil A, dass man bei einem Produkt von Polynomen den Grad nach oben abschätzen kann durch die Summe der Quadrate. Dann steht da noch, dass wenn der Koeffizientenbereich ein Integritätsbereich ist, dass man dann die sogenannte Gradformel hat. Der Grad des Produkts von Polynomen ist wirklich genau die Summe der Grade. Der kann dann nicht kleiner werden. Denn dieses Kleinerwerden passiert nur, wenn man Sachen multipliziert, die dann plötzlich zu Null werden, obwohl die einzelnen, wo das Produkt zu Null wird, obwohl die einzelnen Leitkoeffizienten nicht Null waren. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Das ist die Gradformel. Immer wenn ich Gradformel sage und nicht diese Quelle mit dazu angebe, dann meine ich das, die Gradformel für Polynomen. Die haben wir dann auch direkt angewandt in Teil B2. Da haben wir uns nämlich überlegt, dass die Einheiten im Koeffizientenring und im Polynomring dieselben Elemente sind. Jedenfalls, wenn wir diese vereinfachende Voraussetzung mit reinstecken, dass wir den Koeffizientenring als Teilring des Polynomrings. So, und dann ist da noch sowas wie, irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Genau, dann haben wir die Gradformel verwendet, und zwar, als es darum ging, sich zu überlegen, dass jede Einheit im Polynomring schon im Koeffizientenring liegt und dann dort eine Einheit ist. Da haben wir das gebraucht. Und das Argument kommt jetzt so ähnlich nochmal, wenn wir nämlich Teil B3 weisen. Da gucken wir uns ja jetzt die Elemente an. Da steht, jedes im Koeffizientenring irreduzible Element bleibt, wenn wir es als Element des Polynomrings anschauen, dort irreduzibel. Gut, was haben wir zu tun? Wir schnappen uns ein kleines Element R aus R, das in R irreduzibel ist, und jetzt wollen wir zeigen, dass es im Polynomring irreduzibel ist, und wir fangen an, indem wir aufzählen, was die 3 Sachen sind, die wir zeigen müssen. Das ist ja immer dasselbe. Das Element ist nicht null, ist keine Einheit. Und dann kommt noch so eine 3. Eigenschaft, die wir uns gleich angucken, aber wir klappern mal die beiden Standardsachen ab. Das kleine R, das wir als irreduzibel im Koeffizientenring hernehmen, ist natürlich nicht 0. Und es ist auch keine Einheit, da benutzen wir jetzt schon Teil B2. Einverstanden? Wir müssen wirklich nur die interessante Eigenschaft machen. Jetzt hier nicht mehr lange gut, aber schauen wir mal. neue interessante Teile hinzukommen. Und der Grund, warum da nicht wirklich neue interessante Teile hinzukommen, ist der, den wir vorher schon gesehen haben, nämlich wieder die Gradformel. Da passiert also nur nichts. 2a, nee, ich nenne das jetzt p wie Polynom, sei groß p aus rx, ein Teil davon in klein r in rx, denn dort wollen wir jetzt ja Irreduzibilität prüfen. Die 1 als Produkt von Leuten beschrieben, weil es da um Einheiten ging. Jetzt schreiben wir halt das kleine r als Produkt von Leuten. P ist schon da, P ist ein Teil da. Dann brauchen wir jetzt noch so ein Vorgang für Q. Und jetzt kommt die Gradformel. Das kleine r aus dem Koeffizientenring ist nicht 0. Wenn es 0 wäre, hätte es Grad minus unendlich. Wenn es konstant ist und nicht 0, hat es Grad 0. Das ist ein konstantes und ein 0 verschiedenes Polynom. Also kann ich jetzt die Gradformel draufwerfen und weiß auf der rechten Seite, was da steht, nämlich 0. Na Moment, das kam doch aus dem Koeffizientenring. Alle Elemente aus dem Koeffizientenring sind konstante Polynome. Und dann kann das nur das Nullpolynom sein, also Grad minus unendlich haben, oder nicht das Nullpolynom sein, und dann ist der Grad 0. Alle konstanten Polynome außer dem Nullpolynom haben Grad 0. Das heißt, das wusste ich, als ich mir das aus dem großen R geschnappt habe. Da habe ich nicht argumentiert, das wusste ich einfach. Und dann über die Gradformel kam die Information zu den Teilern, zu P und Q. So war das. Ja, danke für die Fragen. Noch mehr Fragen? Dann laufen wir jetzt weiter zu Satz für 3. Und da vermute ich mal, dass Sie da auch einiges schon kennen, jedenfalls das, was da so in Argumentation reinfließt. Hier haben wir jetzt einen Körper. Das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Alles, was wir bisher gemacht haben, galt für relativ allgemeine Koeffizientenbereiche. Da haben wir höchstens so eine Einschränkung wie Integritätsbereich oder so da stehen, aber da konnte man noch ziemlich viel machen. Jetzt soll der Koeffizientenbereich ein Körper sein, das ist besonders. Und gleichzeitig ist es die Situation, die viele von Ihnen aus der linearen Algebra kennen. Deswegen kann es sein, dass Sie manches, was jetzt kommt, schon wissen. Gucken wir mal. In Teil A steht, dass Kx ein euklidischer Ring ist. Und auch wenn das so in der linearen Algebra wahrscheinlich noch nicht hieß, haben Sie die Argumente dafür wahrscheinlich gesehen. Sie haben nämlich wahrscheinlich gesehen, dass man im Polynomring über Körpern sowas wie Teilen mit Rest machen kann. Vermute ich. Okay, gucken wir gleich mal. Dann gehe ich vielleicht ein bisschen schneller durch diese Argumentation durch und schaue mal so in Ihre Gesichter. Was brauchen wir also für Teil A? Wir brauchen, dass Kx ein Integritätsbereich ist und dass es eine euklidische Normfunktion gibt. Und wir werden sehen, das ist einfach das, was wir jetzt teilen mit Rest bei Polynomen kennen. Das wird es tun. Und es gibt auch so ein, zwei Stellen, an denen man sehen kann, warum das wichtig ist, dass wir mit dem Körper arbeiten. Dann in Teil B werden wir uns klar machen, dass im Polynomring über Körpern die Einheiten genau alle Polynome vom Grad 0 sind. Weisen wir mal los. Für Teil A halten wir fest, dass Körper Integritätsbereiche sind. Und wir haben uns ja auch überlegt, dass Polynomringe über Integritätsbereichen selbst Integritätsbereiche sind. Deswegen ist Kx auch einer. Hier verwenden wir also Eigenschaften von Körpern. Und Lemma 4.2, Teil B1. Da ein Körper ist, also ein Integritätsbereich, ist mit Lemma 4.2 in Teil B1 als euklidische Normfunktion nehmen wir Teil mit Rest und da müssen wir jetzt was nachweisen. Das Prinzip, was wir anwenden, ist Teil und Rest, aber die Normfunktion selber ist eine Funktion, die von den Polynomringen ohne Nullpolynomen in die natürlichen Zahlen mit Null geht. Da nehme ich die Gradfunktion, also die Funktion, die jedem Polynom seinen Grad zuweist. Das habe ich überhaupt nicht gut erklärt, Entschuldigung. Die euklidische Normfunktion nehmen wir Grad. Und zwar eingeschränkt auf Kx ohne das Nullpolynom. Und dann zeigen wir NF1 und NF2. Und das eine ist die Gradformel und das andere ist, da verwenden wir als Prinzip Teilen mit Rest. Und diejenige Funktion, die wir da benutzen, bei der wir ja auch zeigen müssen, dass da beim Teilen mit Rest der Rest einen kleineren Wert annimmt, wenn er nicht 0 ist, da verwenden wir die Gradfunktion Polynome. Das heißt, jedem von 0 verschiedenen Polynomen wird sein Grad zugewiesen, so landen wir wirklich in N0, denn das 0-Polynom ist das einzige Polynom mit Grad minus unendlich oder mit Grad, der nicht in N0 liegt. Das funktioniert also alles. Und warum stimmt NF1? Na, weil in NF1 ja steht, wenn ich was teile, dann ist der Wert bei mir bei der Normfunktion höchstens so groß wie bei dem, was ich teile. Und das stimmt beim Grad für Polynome wegen der Gradfunktion. Wegen der Gradform. Die Gradformel zeigt NF1. Und bei NF2 schreibe ich jetzt einfach einmal ordentlich hin, was wir zeigen wollen. Unter anderem um mein seltsames inneres Chaos von gerade nochmal zu reparieren, wo ich nicht zwischen der Norm von unserem Selbst und dem Prinzip, nämlich Teil und Rest, unterschieden habe. Keine Ahnung, warum es da gerade bei mir so durcheinander ging. Aber ich schreibe jetzt NF2 noch einmal ordentlich hin. Zu zeigen für NF2. Wenn ich zwei von 0 verschiedene Polynome hernehme, nennen wir die A. Ich nehme die Notation, die ich hier auch habe. P und die heißen hier P und T, die Polynome. Für alle P und T aus Kx, die nicht das Nullpolynom sind.
Ja.
Größe hier. Ja. Zweiter Teil. Ab jetzt sei der Grad von P mindestens so groß wie der von T, sodass es auch intuitiver ist, was dahin besteht. Und jetzt möchte ich Induktion über den Grad von P machen und möchte beginnen mit dem Fall, dass. Möchte ich das? Na, ich glaube, es geht sogar direkt. So. Oder machen wir gleich mal schnell. So. Wir haben jetzt zwei Binomen. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Notation für die Koeffizienten. Ich führe nicht alles ein. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht, n und m sind aus R0 und die ganzen Leute sind aus k, bla bla bla, sondern ich schreibe sofort die Polynome und die Koeffizienten hin. So wie verabredet in der letzten Woche, die Koeffizienten von p heißen a1 bis a0 bis an. Und die Koeffizienten von t, die ich auch brauche, ja, die heißen b0 bis bm. Okay, einfach nur, damit ich mit den Koeffizienten arbeiten kann. Und die Notation soll so sein, dass da vorne wirklich die Deichkoeffizienten stehen. Das heißt, aj, ai und, was habe ich hier, an und bm sollen von 0 verschieden sein. Ich möchte keine überflüssigen Koeffizienten da stehen haben, die 0 sind. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir basteln mal kurz. Hier ist eine kleine Skizze. Also, was ist die Idee, die ich habe? Ich möchte keine Induktion argumentieren gleich. Und wo wäre jetzt der Induktionsanfang? Naja, P ist nicht das Nullpolynom. Das heißt, der Grad ist mindestens 0 und gerade 0 ist dann auch das Kleinste, was passieren kann. Das heißt, P wäre konstant. Das heißt, P ist einfach A0. So, das ist der kleinste Fall. Was machen wir dann, wenn P gleich A0 ist? Ja, wir haben ja unser Polynom T, dessen Grad ist höchstens genauso groß, das ist nicht das Nullpolynom, also ist auch T ein konstantes Polynom. Das heißt, T muss dann B0 sein, einverstanden? So, und wie kriege ich das jetzt hin, P zu schreiben als Q mal irgendwas plus R? Na, da ich in einem Körper unterwegs bin, geht das. Ich kann nämlich einfach zusetzen als B0 hoch minus 1. Das gibt es, weil B0 von 0 verschieden ist und weil kein Körper ist. Hier benutzen wir es, kein Körper ist. Mal A0. Dann habe ich jetzt, wenn ich T damit verknüpfe, A0 da stehen und kann zu R das Nullpolynom nehmen und bin fertig. Das heißt, so funktioniert der Induktionsanfang, das schreibe ich gleich noch hin. Und hier haben wir auch schon die Idee gesehen, wie wir zu einem Polynom von kleinerem Grad kommen. Wir müssen nämlich einfach nur hier so kombinieren, irgendwie mit den Koeffizienten, dass das oder Leibkoeffizient dabei ist, wegfällt. Dann haben wir ein Polynom mit einem kleineren Grad und können dann darauf die Induktionsvoraussetzung machen. Das wird gleich die Idee sein beim Basteln. Und ich sage das deshalb jetzt, weil das, was ich gleich anschreibe, erstmal seltsam aussehen wird. Und wenn man aber weiß, wo die Reise hingeht, ist ein bisschen nachvollziehbar, warum wir so anfangen. Okay. Wir machen jetzt also Induktion über den Grad von P. Das ist n. N gleich 0. Und dann schreibe ich kurz ordentlich ab, was da drüben steht. Hier sind P gleich A0 und T gleich B0. Einfach weil der Grad von T dann auch 0 sein muss. Also setzen wir Q als B0 minus 1 mal A0 und R als 0 und sind fertig. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, einen Warnhinweis anzubringen, also schnappe ich eine rote Kreide. Das geht, weil K ein Körper ist und weil B0 von 0
beschrieben hast. Anstelle von P, die kleineren Grad haben. Sei N 1 und NF2, so wie oben formuliert, für Polynome, die Grad höchstens N haben, N 1 haben. Richtig. Und für Polynome mit diesem Grad meine ich anstelle von P, also auf der linken Seite. Gut, das sind so Voraussetzungen. Und jetzt argumentieren wir einfach los. Und jetzt kommt das, was ich angekündigt habe. Wir wollen irgendwie sinnvoll mit den Koeffizienten losbasteln. Und ich beginne, indem ich ein Polynom definiere, das vielleicht erstmal seltsam aussieht. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine Frage. Welche Frage haben Sie?
Eigentlich muss da ganz vorne in der letzten Reihe stehen.
Vor als Abkürzung für Induktionsvoraussetzung.
Okay, das war's schon.
Gut. Dankeschön. Sei P1 folgendes Polynom. P minus x hoch n minus m mal, jetzt kommt der Koeffiziente dazu, an mal b m minus 1, dazu kommt auch recht der ein roter Kommentar, mal t. Der rote Kommentar ist wieder, dass da etwas nicht null ist und dass es deswegen ein inverses gibt. Ich unterscheide einfach rot. Rot ist an dieser Tafel gerade die Farbe für, wir benutzen, dass kein Körper ist. Und dass wir deswegen multiplikative Inverse haben, wenn irgendwas nicht null ist. So, was passiert hier? Wenn ich x hoch andersrum. Ich fange bei t an. T hat Leibkoeffizient bm. Wenn ich den jetzt mit bm hoch minus 1 verknüpfe, dann lande ich dabei 1, dann multipliziere ich mit an, dann multipliziere ich hier noch mit irgendwas und das ziehe ich von p ab. Wir werden gleich sehen, dass das genau so gebastelt ist, dass dann das Stück, was vorne zum Leitkoeffizienten gehört, also a n x hoch n, das schreibe ich jetzt einmal hin. Der Grad von p1 ist der Grad von p minus 1, einfach weil genau der Term vorne beim Leitkoeffizienten von p wegfällt. Das heißt, dass wir mit P1 ein Polynom gefunden haben, auf das wir NF2 anwenden können. Das wird gleich vorkommen, P1, und dann können wir das mal anwenden und das einfach einsetzen. So, wer braucht nochmal die genaue Rechnung, warum hier der Grad kleiner wird? Wer möchte das nochmal ausge-x sehen, hier mit den Koeffizienten? Ja? So, es geht ja nur um den Anfang. Ne? Also wir gucken einmal, was hier passiert, wenn ich t mit diesem Ungetüm verknüpfe und es geht nur um den Anfang. Das heißt, ich habe den ersten Term von t. Da habe ich bm mal x hoch m stehen, das schreibe ich ans Ende. Nur darum geht es. Und jetzt tue ich alles noch davor, was da noch so steht. Also x hoch n minus m mal an mal bm hoch minus 1. So, was passiert? Das hier kürzt sich weg. Dann steht da jetzt x hoch n minus m mal x hoch m, daraus wird x hoch n, dann bleibt noch a n da stehen, dann haben wir genau den ersten Term von p. Wenn wir das also abziehen, dann steht da immer noch einer. Dann fällt genau das weg. Und der, was rauskommt, ist ein Polynom. Grad. Ja? Ja?
Ist das noch in unserem Induktionsvoraussetzung, was wir da dran schreiben?
Nö.
Das ist schon ein Induktionsschluss.
Das ist der Induktionsschluss.
Okay.
Thank you.
wie dann die nächsten Terme von P aussehen.
Ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, einfach nur zu schreiben, dass der jetzt gerade kleiner ist. Wir haben jetzt gesehen, warum das Leitding wegfällt. Aber wir haben uns nicht klar gemacht, dass dann bei dem danach nicht noch etwas anderes sich wegkürzt, warum der Grad dann plötzlich nicht dieser minus 1 ist, sondern vielleicht dieser minus 2, aber er ist kleiner, als das bei uns gibt. So, hier, das sollte zeigen, dass hier insgesamt an minus m rauskommt. Und das war der Term, der hier ganz vorne steht, also der, wo wir hier bei t den ersten Term, den wir mit der höchsten Potenz von x benutzt haben. So, und das ziehen wir von p ab. Und dann, genau, dann passiert das, was hier steht, der Graph wird echt kleiner. So, jetzt geht es weiter mit dem nächsten Schritt, in dem wir sehen, wie wir die Induktionsvoraussetzungen jetzt ins Spiel bringen können, ganz konkret. Denn wir haben jetzt ein Polynom, das es tun würde, aber wie kommen wir jetzt da weiter? Na, wir können jetzt ja P1 mit Rest durch T teilen. Wir können also auf P1 die Induktionsvoraussetzung anwenden mit dem gleichen Polynom T, das wir vorher hatten. Wenn wir das machen, dann bekommen wir etwas, das so aussieht wie das da oben, aber ich schreibe da jetzt Q1 und R1. Induktionsvoraussetzungen, ich hoffe, man kann die Abkürzung jetzt besser lesen, existieren Polynome Q1 und R1 aus Kx wie folgt. Jetzt schreibe ich das von da oben einfach ab, aber mit dem richtigen Polynom. P1 gleich Q1 mal T. Ja, Q1 mal T plus R1 2. Wobei R1 das Nullpolynom ist oder echt kleineren Grad hat als T. Aber vorhin haben wir schon geklärt, dass das Nullpolynom auch mal echt kleineren Grad hat. Deswegen schreibe ich jetzt nur diese zweite Bedingung hin und spare mir dann Platz. Weil der Grad von R1 kleiner ist als der von T. Gut, was haben wir bisher gemacht? Wir haben einfach nur aus P und T ein neues Polynom gebastelt mit kleinem Grad, haben darauf Teil mit Rest angewandt und haben jetzt das. Jetzt gucken wir mal, ob wir das zusammengepuzzelt kriegen. Eventuell muss ich die Tafel wischen. Ich probiere es mal, ob das hier reinpasst. So, was ist jetzt P? Da schreibe ich jetzt wieder was hin und dann gucken wir gleich und puzzeln zusammen im Kopf aus, warum das stimmt. Ich behaupte, dass ich P schreiben kann als Q1 plus x hoch n minus m mal an mal bm hoch minus 1 mal t plus r1. So, Moment, wieso ist das jetzt so? Na, da oben steht ja, wie P1 definiert war. Das heißt, Gesundheit, wenn ich einfach alles auf die andere Seite bringe, dann bekomme ich P ist das gleiche wie P1 plus dieses Zeug hier hinten. Jetzt setze ich für P1 ein, was hier steht, und dann komme ich an diesem Ausdruck. Ja, nur umschreiben und einsetzen. Ja, aber das heißt noch, dass ich dieses Polynom hier vorne, Q1 plus dieses Zeug, nehmen kann als Polynom Q da oben und R1 behalte ich einfach, das wird mein Polynom R und dann habe ich erfolgreich P mit Rest durch T geteilt. Wir setzen also Q als das, was dann in der Klammer steht, Q1 plus das ganze Zeug. Induktion.
Okay, jetzt haben wir also die Rechnung gemacht oder haben uns auf vorherige Rechnung bezogen, um zu sehen, dass wenn man den Graph von Polynomen benutzt, dass man dann sehen kann, dass Polynomringe über Farbbahn euklidische Ringe sind. Mit der Graphfunktion, quasi eingeschränkt auf den Ring ohne Nullfunktion als euklidischer Normfunktion. Und ich sage das jetzt so dreimal oder auch zehnmal, was die euklidische Normfunktion ist, weil mir im letzten Algebra-Durchgang aufgefallen ist, dass sich ganz viele Studis nur gemerkt haben, dass manche Polynomringe euklidisch sind und mit Glück wussten sie auch welche, aber immer wenn ich gefragt habe, ja, und was nimmt man als euklidische Normfunktion, dann wussten die das nicht. Deswegen betone ich das hier nochmal so. Im Satz selber steht es ja nicht, da steht nur Kx ein euklidischer Ring, da steht nicht mit was für einer euklidischen Normfunktion. Aber bitte merken Sie sich das auch. Bitte nicht ignorieren, nur weil es im Beweis steht und nicht im Satz selbst. Denn das ist auch zum Thema Polynomringe eine gute Prüfungsfrage. Wenn wir in der Prüfung über Polynomien sprechen und wir kommen da meistens hin, dann gehört es zu meinen Lieblingsfragen, wie die Eigenschaften von Polynomenringen sich verändern, je nachdem, was der Koeffizientenring für Eigenschaften hat. Und dann ist sowas wie, naja, wenn der Koeffizientenring ein Körper ist, dann ist der Polynomenring euklidisch einfach ein Klassiker. Und natürlich will ich dann die Beweise hier sehen und will verstehen, warum die denn eingeht, dass es ein Körper ist und warum das bei Z zum Beispiel so nicht funktionieren würde. Also bitte nicht unterschätzen, dass es da auf diese Details auch ankommt. Wir sind jetzt übrigens mit dem Beweis von Teil A fertig, es sei denn, Sie haben dazu jetzt noch Fragen. Wie das da mit dem Rohrrechner mit dem Grad funktioniert. Ich sehe keine, dann kommt jetzt B. In Teil B kümmern wir uns um die Einheiten und da steht so ein genau. Heißt also, wir müssen zeigen, jedes Polynom vom Grad 0 ist eine Einheit in Kx und es gibt keine weiteren. Gut. Wie sehen denn Polynome vom Grad 0 aus? In Kx. Wer kann mir das irgendwie beschreiben? Wissen wir, was das für Elemente sind? Ja? Genau, das sind die Elemente aus K. Alle? Genau, danke, wollten Sie auch sagen, ne? Außer gut. Die Polynome, die aus K selbst kommen, die sind alle konstant und die haben Grad 0, sobald sie nicht das Nullelement sind. Das heißt, so könnten wir jetzt anfangen. Teil B aus Kx, ein Polynom von A0. Da ist B aus K und nicht die Null von K, die wir jetzt als Nullpolynom interpretieren. Diese beiden Elemente behandeln wir jetzt gleich. Gut, jetzt möchte ich zeigen, es ist eine Einheit. Wie kann ich denn sehen, dass ein Körperelement, was nicht Null ist, eine Einheit ist? Das ist eigentlich auch wieder klar, oder? Was mache ich? Also wie zeige ich jetzt, dass mein P ein... Ja?
Ja, es gibt einen multiplikativen Versus, was Körper ist.
Weil kein Körper ist, genau. Das heißt, das ist wieder das, was wir gerade schon benutzt haben. Wir haben ein Körperelement, was nicht Null ist, das besitzt ein multiplikatives Inversus. Zusammen ergeben die 1, insbesondere sind sie Teiler von 1 und damit Einheiten. Ja, dann sind wir schon fertig. Vielen Dank. Schon wissen, was uns hier vielleicht ein, zwei Argumentationsschritte einspart.
Mhm. Das sind die Einheiten von K
Genau, da verwenden wir Lemma 4.2 und zwar Teil B2, den wir letztes Mal am Ende gezeigt haben. Die Einheiten des Koeffizientenrings sind genau die Einheiten des Polynomrings. Aha, super. Q ist also eine Einheit in K, liegt da insbesondere drin. Mit Lemma 4.2 B2 ist Q ein Element von K und eine Einheit in K. Was soll ich zeigen? Ich soll zeigen, dass es ein Element von Grad 0 ist, also ein Polynom von Grad 0. Das sieht ziemlich gut aus. Außer wir erwischen aus Versehen das Nullelement des Körpers. Ja, aber das ist ja keine Einheit. Das ist ja in einem Körper die einzige Nichteinheit. Ich habe es bestimmt schon 27 Mal gesagt, Körper sind als Ringe nicht so richtig interessant, denn es gibt nur die Null und lauter Einheiten. Aber hier ist es gut. Denn hier löst es, oder hier beantwortet es unsere Fragen. Nicht stimmt, dass alle Polynome von Grad 0 Einheiten sind. So, noch irgendwelche Fragen zu Satz 4.3? Wir können da jetzt sofort eine Folgerung hinschreiben, einfach weil wir uns ja schon überlegt haben, dass euklidische Ringe immer Hauptidealringe sind. Wir wissen jetzt also, dass immer dann, wenn wir uns einen Körper schnappen und darüber den Polynomring bilden, dass es dann ein Hauptidealring ist. Gut. Sehr schön. Dann haben wir jetzt also sehr viele Informationen über Polynomringe, über Körper. Und, ja, ich will gar nicht Beweis anschreiben, weil ich in Wirklichkeit nur was sagen muss. Ich muss Ihnen nur das richtige Zitat sagen. Das eine ist Teil A des Satzes, den wir gerade verwiesen haben. Und das andere ist Satz 3.16, in dem steht, dass euklidische Ringe Hauptidealringe sind. Also ist das nur so ein Fingerzeig. Beweis, Folgerung E4. Satz 4.3a. Und Satz, jetzt habe ich die Nummer schon wieder vergessen. 3.16. Super, damit sind Polynomringe über Körpern auch faktoriell. Da haben wir also dann so eine schöne Zerlegung in Einheiten und irreduzible Polynome. Super, das heißt, dass irreduzible Polynome für uns total interessant sind, weil die ja in diesen Grundbausteinen sind, in diesen Zerlegungen. Und dann ist die Frage, wie kann man erkennen, dass Polynome irreduzibel sind? Wie verändert sich das Irreduzibilitätsverhalten, wenn man beim Polynomring den Koeffizientenbereich wechselt? Da haben wir ja so schöne Möglichkeiten mit den Zahlbereichen, die wir aus der Schule kennen. Wir fangen an mit einem ganzzahligen Polynom, dann lebt es natürlich im Polynomring zx, aber wir können es auch interpretieren als Polynom in qx oder rx oder cx. Und die Eigenschaften werden sich unterwegs möglicherweise verändern. So, das wollen wir ein bisschen genauer verstehen. Das ist eine der Leitlinien für den Rest von Kapitel 4. Und es führt uns zu einem Konzept der Zahlbereichserweiterung, das man in der Schule sieht, aber da natürlich nicht oder wahrscheinlich nicht theoretisch bespricht. Wir machen das dann hier gleich ein bisschen allgemeiner und wir zeigen, dass das, was man machen kann, um von Z zu Q zu kommen, allgemein funktioniert für Integritätsbereiche, wenn die nicht gerade der Nullring sind. Das heißt, dass man immer einen Körper basteln kann, in so einem Fall, der zu diesem Ring, mit dem wir gestartet haben, so ein besonderes Verhältnis hat, wie das der Körper Q der rationalen Zahlen zum Ring der ganzen Zahlen. So, das ist kein Zufall, dass da sowas Besonderes passiert und man so besonders rechnen kann. Und wie wir sehen werden, hat das auf die dazugehörigen Polynomringe dann auch ziemlich krasse Auswirkungen. Da funktionieren dann Sachen, die eben auch nicht immer gehen, nicht mit jedem Ring und jedem Körper. Jetzt habe ich ein bisschen geteasert, aber fürchte, dass ich schon zu weit vorgegriffen habe. Denn es gibt noch eine andere Frage, die wir klären sollten und die wir auch schon klären können, bevor wir diese Konstruktion machen. Wir wissen noch nicht, was mit Zx ist. Wir wissen noch nicht, wo Zx in unserem Zoo unterwegs ist. Denn Z ist zwar kein Körper, das heißt also, dass unser Argument von gerade so mit dem Teilen und Rest und so nicht funktioniert und wir nicht auf diese Art und Weise eine euklidische Normfunktion bekommen. Aber hey, vielleicht sind wir einfach nicht kreativ genug, vielleicht geht was anderes. Vielleicht ist Zx ja auf andere Weise ein euklidischer Ring, könnte ja sein. Es ist nicht so. Zx ist noch nicht mal ein Hauptideal. Und das kann man direkt zeigen, indem man Ideale hinschreibt und zeigt, dass es keine Hauptideale sind. Man kann es aber auch um die Ecke theoretisch beweisen, indem man zeigt, dass Zx gewisse Eigenschaften nicht hat, die er aber haben müsste, wenn es eine Hauptideale wäre. So machen wir das. Was wir später auch noch sehen werden, ist, dass Zx aber zum Glück immerhin ein faktorieller Ring ist. So, wunderbar. Das heißt, am Ende von Kapitel 4 wissen wir sehr viel. Und das nächste Informationsstückchen ist, dass Zx kein Hauptidealring ist und deswegen insbesondere nicht euklidisch. Und wie angekündigt, gibt es da zwei kanonische Wege und beide werden gesehen. Das eine werde ich irgendwie in die Übung verpacken, das andere wird der Beweis sein, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Das Resultat, mit dem der Clash passieren wird, ist Satz 3.17. Satz 3.17 ist ein Resultat über Hauptidealringe und da steht dann sowas drin wie in einem Hauptidealring, da haben wir für irgendwelche Ideale die und die und die Eigenschaften. Und wir werden jetzt also Zx hernehmen und sagen, okay, tun wir mal so, als sei das ein Hauptidealring. Dann würde ja dieser Satz da Anwendung finden, dann könnten wir also dafür die Ideale so argumentieren und dann sehen wir aber, ups, an irgendeiner Stelle geht's schief. Und das wird unser Widerspruch. Angenommen, Zx sei ein Hauptideal. Dann wäre Satz 3.17 anwendbar. Voraussetzungen waren.
So, in meinem Kopf ist so ganz grob, interessante Primediale sind maximal. Genau, das ist Teil D von Satz 317. Wir haben Hauptideale und wir haben ein Ideal, was ein Primedial ist und was interessant ist in dem Sinne, dass es nicht der ganze Ring ist und nicht das Medial. Und dann steht da, dann ist es ein maximales Ideal der Faktor im Körper. Das ist Satz 317 Teil B. Und da möchte ich jetzt etwas dagegen konstruieren und so einen Flash provozieren. Ich möchte also ein Ideal basteln, das ein Primideal ist, aber kein maximales Ideal. Und dann sehen wir, aha, na gut, dann müssen halt die Voraussetzungen irgendwo verletzt gewesen sein. Und die einzige, die wir haben, ist, dass es die Hauptideal ist. Da wird es schief gehen. Das ist die Beweisstrategie. Also tatsächlich so ein bisschen hintenrum um die Ecke gestiefelt. Jedes von 0 Z verschiedene Primideal von ZX wäre maximal. So, das ist das, was wir hier gleich verwenden wollen. Und hier kommt ein Kandidat für ein Ideal, und wir werden das Ideal bekommen, indem wir einen Homomorphismus basteln. Man kann es aber auch einfach so mit dem Ideal machen. Muss man sich auch mehr klar machen zu den einzelnen Eigenschaften. Hier ist meine Abbildung Phi.
Ich benutze mal das Isomorphie-Zeichen.
Ja, zum Bild, also zu Z. Moment. Moment. Dieser Faktoring von Zx ist, diese Mod zu Z ist also ein Integritätsbereich, das ist super, sprich, J ist ein Primlineal, aber der Faktoring ist kein Körper, denn Z ist ja kein Körper, also ist J kein maximales Ideal. So, wir sind noch nicht ganz fertig, aber Sie sehen jetzt, wo der Witz ist, ne? So kommt man auf die Idee, so komisch mit Satz 317 A zu B zu argumentieren. Das halten wir also mal kurz fest, denn das ist der Witz. J ist also ein Primlineal, aber kein maximales Ideal von Zx. Ja, Moment, aber Augenblick. Satz 317b sagt doch, dass das ein maximales Ideal sein müsste. Moment, außer, da stand ja noch so Voraussetzungen. Es könnte noch sein, dass das Primideal langweilig ist. Also das Nullideal oder der ganze Ring. Also schauen wir uns unser Ideal J nochmal an. Ist das das Nullideal? Nö, denn das Polynom x liegt drin. Ist es der ganze Ring? Nö, denn dann müsste es ja bei allen Polynomen so sein, dass man da x ausklammern kann. Aber beim Polynom 2 zum Beispiel kann man es nicht. Also ist J wirklich ein interessantes Primideal, aber kein maximales Ideal. Und deswegen kann Zx kein Hauptideal sein. Und weil all das übertragen wird von strukturerhaltenen Abbildungen, werden auch diese großen Kategorien übertragen. Ja. Ja, so stark ist Isomorphismus. Deswegen ist das so ein wichtiges Konzept, immer dann, wenn wir algebraisch denken und argumentieren. Ja, nicht nur da, auch weit darüber hinaus. Nicht nur da. Nur, dass da manchmal andere Eigenschaften zugrunde liegen. Also, dass man in der Analysis dann zum Beispiel selektive, stetige Abbildungen angucken würde. Aber dieses mit dem Strukturerhalten, das spielt irgendwie eine übergeordnete Rolle.
Können Sie bitte nochmal erklären, warum J ein Primitiv ist?
Der Faktoring ist isomorph zu Z, das ist Integritätsbereich, und die Definition von Primitial ist, dass der Faktoring Integritätsbereich ist.
Ja, und da reicht es aus, dass es isomorph ist zu Z sozusagen.
Haben wir gerade geklärt, wenn das, wozu es isomorph ist, ein Integritätsbereich ist, dann ist es deswegen selber auch ein Integritätsbereich.
Okay.
Denn wo sollen die Nullteiler herkommen?
Ja,
so, ne? Die könnte ich ja übertragen mit dem Isomorphismus. Mhm. Das ist so. Aber danke, diese sortierenden Fragen sind toll, denn. Also, was ich richtig gut finde daran ist, dass bei Ihnen im Kopf jetzt nicht ankommt, ach so, isomorph ist ja so wie gleich. Nee, ist es nicht, aber es ist sehr stark. Es ist sehr nah dran. Es ist so wie, die Leute kriegen eine andere Farbe oder sehen halt anders aus. Aber die Struktur ist gleich. Danke, danke, danke. Was haben wir noch? Noch mehr Fragen oder Anmerkungen, bevor wir weitermachen? Haben Sie einmal geatmet? Haben Sie sich angeschnallt für den nächsten großen Satz? Einmal geschüttelt? Und er sieht auch furchteinflößender aus, als er ist. Ich werde gleich an Z und Q erklären, was da eigentlich los ist. Hier ist der Satz. So. Ohne Schonung, einfach einmal so als Ganzes. Wir haben einen Utilitätsbereich mit mindestens zwei Elementen. Und dann geht's los. In der ersten Aussage steht einfach nur, dass es einen tollen Körper gibt. Einen tollen Körper, der sich zu unserem Ring, mit dem wir angefangen haben, so verhält, dass man quasi eine Kopie sehen kann von dem Ring in dem Körper. Die wird bewirkt durch Alpha. Alpha ist ein Ring-Monomorphismus, also ein injektiver Ring-Homomorphismus. Damit wird einmal R komplett nach K rein kopiert, könnte man sagen. Und das Ganze ist noch stärker, denn man kann jedes Körperelement schreiben, indem man das Bild von einem Ringelement nimmt und dann das Inverse von einem Bild von einem Ringelement, was halt nicht null sein darf. Und deren Produkt ergibt dann Körperelement. Das heißt, wir finden ausgehend von unserem Ring so einen interessanten Körper, der den Ring als Kopie enthält und aber auch noch so, dass man die Körperelemente aus dem Ringelement basteln kann. Das heißt also, dass der Körper gedacht gar nicht so weit weg ist von dem Ring. Der ist einfach nur groß genug, damit man dividieren kann. Also damit man multiplikative Inverse findet. Es ist eine Zahlbereichsvergrößerung. Wir erweitern unseren Integritätsbereich gerade nur so weit, dass ein Körper rauskommt. Wir fügen nichts Überflüssiges hinzu. Und das ist die Idee, wie man von Z zu Q kommt. Und wir können das ja einmal kurz angucken, wie das bei Z aussehen soll. Bei Z und Q. Wir machen es also reiner, weil wir es können, ne? Deswegen sind wir hier. Aber die Idee ist eigentlich, wenn ich das mit Z und Q machen würde, und wenn ich mir die ganzen, also ich könnte es im Prinzip mit Inklusion machen, aber ich kann ja auch kurz es kompliziert machen und ganze Zahlen wirklich als Brüche schreiben, wo in Männern eine 1 steht. Das heißt, ich interpretiere jetzt, Z wird abgebildet auf den Bruch, Z durch 1, kann ich ja machen. Und jetzt schlage ich mir irgendeine rationale Zahl, A durch B. In dem Moment, wo ich die so hinschreibe, ist B nicht 0. Und jetzt schreibe ich die als A durch 1, also das Bild von A unter Alpha, mal, ja, was muss ich jetzt nehmen? Ihr seht es schon, wie es funktioniert, damit ich hier 1 durch B bekomme. Also A durch 1 mal 1 durch B, insgesamt dann das. Wie muss ich das jetzt schreiben mit Alpha und mit den ganzen Zahlen, damit es funktioniert? Ja.
B hoch Alpha hoch minus 1.
Genau, B hoch Alpha hoch minus 1, denn B hoch Alpha ist ja B durch 1 und das Inverse davon im Körper Q ist dann genau 1 durch B und deswegen passt alles zusammen. So, das heißt, wir kennen das in Wirklichkeit, auch wenn wir das nicht so schreiben würden. Aber das ist das, was passiert, wenn wir rationale Zahlen aus ganzen Zahlen basteln. Eine mal Kehrwert der anderen und diesen Kehrwert kann ich bilden, wenn die ganze Zahl nicht 0 ist. Und diese Konstruktion funktioniert allgemeiner. Was wir jetzt gleich sehen werden, ist, dass man dafür nicht unbedingt konkret die ganzen Zahlen braucht, sondern es reicht, wenn man die Eigenschaften benutzt, die Integritätsbereich hat. Und man braucht irgendwas, was da rumhüpft, was nicht null ist, sonst kommt offensichtlich nichts Interessantes dabei raus. Ne? Da können wir keinen Körper schicken. Das würde nicht funktionieren, das ist zu klein. So, das ist der Plan. Das werden wir machen. Wir zeigen noch ein bisschen mehr. Das ist einfach mathematische Allgemeinbildung, das ist in der Regel, so wie wir es anwenden, nicht nötig. Wir brauchen nur, dass es sowas gibt. Aber schön zu wissen ist, dass es das nur auf eine Weise gibt. Das steht in Teil B. In dem Moment, wo man so einen Ring hat, mit dem man startet, und dann so einen dazu konstruierten Körper mit so einem Ringmonomorphismus, dann ist das alles eindeutig bestimmt. In dem Sinne, dass wenn man das jetzt nochmal basteln würde, dass da ein Körper rauskäme, der zu dem vorher gebastelten als Körper isomorph ist. Das werden wir also dann machen in Teil B. Wir basteln zweimal und zeigen, dass die Körper, die rauskommen, isomorph sind. Und sogar auf eine sehr starke Art und Weise. Das heißt, es reicht, es einmal zu basteln, dann weiß man alles, was man wissen will. Und dann steht da in C noch was, was auch wieder zur mathematischen Allgemeinbildung gehört. Das ist so eine Art Fortsetzungsresultat. Da sagen wir, wenn wir mit so einem Ring angefangen haben und dann so einen Körper K gebastelt haben, der heißt übrigens später naheliegenderweise Quotientenkörper, im Sinne von, man kann da halt Quotienten bilden. Wenn man das so hat und auch so einen Monomorphismus Alpha, also so eine Einbettungsabbildung, dann kann man Folgendes tun. Wenn man jetzt irgendeinen Körper auf der Welt hat und einen Ringmonomorphismus von R in diesem Körper, ohne diese ganzen zusätzlichen Eigenschaften, dann kann man diesen sozusagen fortsetzen. Man kann also das, was man mit den Ringelementen macht, quasi hochheben zu diesem Körper, diesem Quotientenkörper, und kann dann da eine Abbildung definieren, hinein in diesen anderen Körper. Und zwar so, dass es verträglich ist mit der ganzen Konstruktion von vorne. Heißt also, und das braucht man später, weiß nicht, Galois-Theorie oder so, da hat man manchmal Abbildungen, die auf der Ringebene anfangen und das will man dann hochheben zur Prozentenkörperebene. Und dann will man halt sicher sein, dass dann das schief geht und halt ist. Und das nimmt man dieser Teil C. Das, was da steht, alles so, Annotationen und so, das steht da deshalb, weil wir dann direkt sehen, wo wir technisch hin müssen. Denn das eine ist ja die Intuition, was passiert da eigentlich? Und das andere ist, was sind wirklich die technischen Dinge, die wir nachprüfen und nachrechnen. Was für Fragen haben Sie zu den Aussagen, die da stehen? Meine ganze Vorrede soll Sie ja dazu motivieren, jetzt eine Weile durchzuhalten, denn der Beweis ist, wie gesagt, länglich, ein bisschen technisch, und ich hoffe immer, dass man besser durchhält, wenn man vorher ein bisschen Motivation gekriegt hat, warum das toll ist, was man da macht und warum man das gerne wissen möchte. Gucken, ob es gelungen ist. Ein bisschen was habe ich ja schon vorbereitet, damit Sie nicht alle Details abschreiben müssen. Wir starten mit einer Menge. Wir fangen mit unserem Integritätsbereich R an. Wir schnappen uns dort Elemente immer in Paaren. Und man darf im Prinzip alles immer in so einem Pärchen kombinieren. Man muss nur darauf achten, dass der zweite Eintrag nicht null ist. Das, woran wir da jetzt also schon denken, vielleicht, ist, dass wir am Ende auf solche Ausdrücke hinaus wollen. Hier ist halt oben und unten, da steht es links und rechts. Aber unten soll später was stehen, was nicht null ist. Und deswegen soll jetzt rechts in den Tupel was stehen, was nicht null ist. So, wir basteln da also erstmal diese ganzen Tupel. Sie dürfen gerne immer jetzt an ganze Zahlen denken, denn das ist so eine Motivation, wo das herkommt. Aber zwischendurch, wenn wir rechnen, dann werden wir abstrakt einfach nur die Integritätsbereiche einschalten. Auf dieser Menge von Pärchen definieren wir jetzt eine Relation, von der wir uns dann gleich klar machen, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Und zwar definieren wir die so, dass wir sagen wollen, zwei solche Pärchen stehen zueinander in Relation, wenn beim Überkreuzmultiplizieren das gleiche rauskommt. So, Moment, was soll das? Gucken wir mal, was ist das denn? Ich habe hier also zum Beispiel so ein Pärchen minus 1, 2. Das ist gültig, wenn ich jetzt an Z denke, denn 2 ist ja nicht 0. Und jetzt suche ich Leute, die dazu in Relation stehen. Was muss ich also machen? Ich brauche hier etwas vorne, sodass, wenn ich das hier mit den hinteren multipliziere, also mit der 2, das gleiche rauskommt, als wenn ich hier hin quantifizieren darf. Hat jemand eine Idee? Ja, was ist das oben?
Minus 2 und 1.
Minus 2 und 1. Fast, denn dann habe ich in der Mitte eine minus 4 und außen eine 1. Aber die Idee ist gut, ich tausche nur mal. Ich mache es mal so. Also genau andersrum.
Ja.
Denn jetzt habe ich die beiden in der Mitte, 2 und 1, da kommt eine 2 raus. Und die beiden außen, minus 1 und minus 3, da kommt auch 2.
Ich habe das auch anderen
C. Das funktioniert. Okay? Also innen und außen. Und wenn wir jetzt an Brüche denken, minus 1,5 ist auch das gleiche wie 1 über minus 2. Das heißt, wenn wir jetzt schon vorausdenken, wo wir hinwollen, dann wollen wir doch, dass bei dieser Relation Leute zueinander in Relation stehen, also dann die gleiche Klasse repräsentieren später, wo wir auch sagen würden, diese Brüche repräsentieren die gleiche Zahl, oder? Ah, das ergibt Sinn. Ah, das ist sinnvoll, was wir machen. Gut. Dann zeigen wir jetzt, dass das wirklich eine Koalenzrelation ist. Denn ansonsten ist es mit den Klassen und mit der Idee, die wir haben, ja nicht sinnvoll. So, dieses Ding, ich nenne es jetzt immer Tilde. Tilde ist eine Äquivalenzrelation. Und wir wissen, was wir zu tun haben. Reflexivität, Symmetrie, Transitivität, Reflexivität. Würde ich sagen, ist klar, durch hingucken, oder? Symmetrie auch, denn dann tauschen wir ja einfach nur innen und außen. Ist auch nichts zu tun. Transitivität ist das Einzige, was interessant ist, oder? Das sind keine rhetorischen Fragen. Und nur weil ein paar Leute nicken und ich mich dann freue, heißt das nicht, dass nicht andere sich beschweren dürfen und sagen dürfen, ich will, dass es auf meiner Tafel steht. Für mich ist es nicht klar. Nichts ist automatisch klar. Sie dürfen mir immer widersprechen und sagen, nein, ich möchte das sehen. So. Also, Widerspruch dazu, dass Reflexivität okay ist, ohne was hinzuschreiben. Widerspruch? Nein. Symmetrie. Widerspruch dagegen, dass es klar ist und dass man es sehen kann? Auch nicht. Okay, aber Transitivität machen wir natürlich. Auch wenn bestimmt manche das auch sehen, aber sagen Sie es nicht so klar. Für die Transitivität brauche ich jetzt drei Leutchen, also drei Pärchen, die alle aus der Menge A kommen sollen. Und dann schreibe ich jetzt nicht nochmal bei allen Buchstaben hin, was sie alles erfüllen sollen, sondern ich nehme einfach die Leute aus A und A steht da, das ist definiert. Dann ist klar, was da gilt. Skeptischer Blick, ob es Beschwerden gibt, das so zu machen, aber ich sehe keine. Okay. Sein AB, CD, EF, aus A zu O. Das gilt. Für die Transitivität brauche ich ja immer so drei Leute und das erste und das zweite Objekt stehen in Relation und das zweite und das dritte. Und da muss ich mir überlegen, dass das erste zum dritten in Relation steht. So, ist ja immer dasselbe. Das heißt, ich habe jetzt AB steht in Relation zu CD und CD steht in Relation zu, EF. Okay, und ich schreibe jetzt nicht an, was wir zeigen wollen, sondern ich sage es mir nochmal. Zeigen wollen wir, dass AB in Relation steht zu EF. Jetzt schreibe ich jetzt mal alles hin, was ich weiß. Indem wir sie über Kreuz multiplizieren. A mal B gleich B mal C und C mal F gleich D mal E. Und jetzt gibt es so den üblichen Kniff, wie man das macht. Und den kann man in mehrere Richtungen machen. Ich gucke mal kurz, wie meine Notation hier ist. Ich nehme die erste Gleichung und multipliziere die mit F. So. Jetzt habe ich das gemacht. Das heißt, dieses Gleichheitszeichen, ich brauche eine Farbe. Dieses Gleichheitszeichen kommt direkt von da oben, einfach nur indem ich mit F verknüpft habe. Aber jetzt möchte ich hier hinten C mal F durch D mal E ersetzen. Glaube ich jedenfalls. Ich mache es einfach mal kurz. B mal C mal F wird B mal D mal E. Ja, das sieht gut aus, jetzt weiß ich, was ich tun möchte. Ha, okay, da steht A, D, F und B, D, E, das D stört, das D auf beiden Seiten. Wenn das R irgend so ein komischer handelsüblicher Ring wäre, dann wäre er erstmal Feierabend. Ist es aber nicht, R ist ein Integritätsbereich. Wenn ich da was sehe, was nicht null ist und was ich loswerden möchte, dann darf ich kürzen. Und genau das möchte ich hier. Ich möchte das Drehlos werden. Ich möchte kürzen. Und ich darf theoretisch, weil er nicht wirklich jetzt bereit ist, da passiert mir nichts. Ich muss nur noch gucken, ob das D nicht zufällig vielleicht selber 0 ist. Denn dann wäre kürzen eine blöde Idee. Ja?
Kann man die zweite Gleichung CF gleich DE nicht umstellen nach einer der Variablen C oder D?
Sind keine Variablen.
Ja.
Sind Ringelemente.
Aber kann man die umstellen nach einer Elemente und dann einsetzen?
Kann man, aber wir haben ja schon eingesetzt und die Frage ist, was uns weiteres Einsetzen jetzt nützt.
Nicht mit F multiplizieren, sondern nach C umstellen und dann die erste Gleichung einsetzen.
Ah, beim Umstellen, wenn Sie quasi nach C oder so auflösen wollen, dann brauchen Sie multiplikative Inverse, die haben wir nicht. Nee. Deswegen mache ich das mit dem Multiplizieren und dann einsetzen und dann kürzen. Ich habe keine multiplikativen Inversen, deswegen geht es so nicht. Das wäre sonst naheliegend, aber funktioniert nicht. Leider. Wäre ansonsten auch eine Idee? Aber das funktioniert hier im Allgemeinen nicht. Wir können nicht davon ausgehen, dass bei irgendeinem dieser Ringelemente wir ein multiplikatives Inverses haben. Wir so loswerden. Wenn wir sagen, loswerden wollen, geht es nur mit Kürzen und eben auch nur manchmal. Also müssen wir jetzt genau hingucken. Hier funktioniert es, weil wir D stehen haben auf beiden Seiten und weil D nicht 0 ist. Warum ist D nicht 0? Weil D in einer zweiten Komponente steht und die Definition von A uns sagt, dass dann D nicht 0 ist. Und R ein Integritätsbereich. Integritätsbereich. Es tut mir wirklich leid, heute ist, glaube ich, der Tag der schlecht lesbaren Abkürzung. Bitte beschweren Sie sich. R Integritätsbereich ist, können wir mit dem üblichen Lemma, ich glaube, es ist 2, 5 Teil B. Weitermachen. Denn natürlich ist die Idee, dass diese Klassen schon das Objekt sind, wo wir hinwollen. Diese Klassen werden den Körper bilden, den Körper K, über den wir da gesprochen haben. Und das heißt, wenn wir das einmal haben und wenn wir etabliert haben, dass da wirklich ein Körper draus wird, dann ist alles, was wir später machen, total natürlich. Die Abbildung ist ganz natürlich und wie diese Einbettung funktioniert und alles ergibt Sinn und sieht wirklich so aus wie ein Z und Q. Aber das ist ein komisches Objekt. Das ist eine Menge von Klassen zu irgendeiner komischen Relation. Wieso sollte man damit vernünftig rechnen können? Hier ist ein Vorschlag. Kringelplus ist etwas merkwürdig. Die Definition steht da, wenn ich zwei Klassen habe, die Klasse von AB und die Klasse von CD, dann verkringeladdiere ich die, indem ich seltsame Dinge tue. Ich bilde eine komische Summe von komischen Produkten in der ersten Komponente und ich multipliziere die beiden zweiten Komponenten. Das sieht ganz gut aus, denn die beiden zweiten Komponenten sind ja von Null verschieden. Das Produkt wird von Null verschieden sein. Da wird was Vernünftiges rauskommen. Die Frage ist bei dieser ersten Komponente, warum zur Hölle verhält sich das wie eine Addition? Na gut. Dann kommt Kringel. Und Kringel sieht sehr natürlich aus. Bei Kringel multipliziere ich einfach die Komponenten. In beiden Fällen kann man sehen, dass da in der ersten Komponente als Repräsentant wieder was steht, was aus dem Ring kommt, einfach weil es ein Ring ist und weil wir nur addieren und multiplizieren. In der zweiten Komponente kann man auch sofort sehen, dass da von null verschiedene Ringelemente rauskommen werden, weil wir in einem Trinitätsbereich sind. Juhu! Wir landen also wenigstens wieder in unserem Universum. Die Frage ist, sind das Verknüpfungen? Inwiefern hängt das von den Repräsentanten für die Klassen ab, die wir uns da am Anfang hergenommen haben? Ich wünsche uns allen viel Spaß damit. Wir müssen wohl die Knöpfe nachprüfen. Mein Gefühl ist ja, da können Sie mir jetzt mal sagen, ob Sie das auch so sehen, dass man das bei der Multiplikation eher glaubt, also dass da die Rechnung einfacher ist, weil man ja nur Komponentenweise multipliziert, als bei der Addition. Die Addition ist das, was komisch aussieht und wo ich überhaupt nicht klar finde, dass es wohl definiert ist. Das machen wir jetzt und dann schaue ich sie mal zutraulich an und wir gucken, ob sie die Multiplikation auch noch sehen wollen. Angucken muss man sich beides. Klar. So, das heißt, wir sind jetzt bei 2. Und ich gucke aber erstmal nur Kringelplus an mit Ihnen. Wir brauchen jetzt also zwei solche Klassen mit jeweils zwei Vertretern, mit denen wir dann anfangen loszurechnen. Seien also A1, B1 quer und A2, B2 quer das gleiche. Das heißt, ich schreibe die gleiche Klasse hin, aber mit möglicherweise verschiedenen Repräsentanten. Und dann mache ich das gleiche nochmal für C1, D1 und C2, G2. Und das seien halt solche Klassen. Bezüglich Tilde mit der Notation, die wir eingeführt haben. Und jetzt gucke ich mir einfach mal an, was passiert, wenn ich die linke Seite benutze, also immer die Notation mit den Einsen. Einfach nur nach der Definition. A1, B1, quer, Kringel plus C1, D1, quer, ist nach Definition, kann ich einfach abschreiben, A1 mal D1 plus C1 mal B1, C1 mal B1, Komma, B1 mal D1, das Ganze quer. Und Sie sehen, vielleicht jetzt, wenn Sie kurz das Farbe sacken lassen, dass es wirklich aus wie die Addition bei Brüchen. Die sind auch so ein bisschen interessant. Jetzt möchte ich gerne irgendwie dahin kommen, dass man hier überall Zweien hinschreiben kann. Das ist dasselbe. Wir denken nach, bevor wir anfangen zu rechnen. Was bedeutet es, dass ich die Einsen durch Zweien austauschen kann? Es bedeutet, dass das gleiche Ding ohne Querstrich mit lauter Zweien in der gleichen Äquivalenzklasse liegt, wie dieser Repräsentant. Man liegt in der gleichen Klasse, wenn man zueinander in Relation steht. Das heißt, wir müssen gucken, ob, wenn ich das gleiche Tupel mit Zweien hinschreibe, dann das in Relation steht, in Relation zu diesem Ding. Dafür brauchen wir die Definition der Relation. Zu zeigen ist, dass das Ergebnis des Nachdenkens die Relation sagt ja, wir multiplizieren so über Kreuz. Und das war jetzt der erste Eintrag. Ich brauche also den zweiten Eintrag von dem anderen Tool. Und das ist D2 mal D2. Da muss ich sehen, dass das das gleiche ist wie die beiden, also sozusagen die Innenseiten. D1 mal D1, hinterer Eintrag hier, mal, wie sähe der vordere Eintrag aus, mit 2 statt 1. A2 mal D2 plus C2 mal D2. Das muss ich zeigen, damit ich habe. Könnt ihr mal kurz draufschlagen, was da so rumläuft? Denn durch Ausmultiplizieren bekommt man ja haufenweise kleine Ausdrücke, die wir hier oben wiederfinden, wenn wir benutzen, dass diese beiden Leute in Relation stehen, dass diese beiden Leute in Relation stehen. Stimmt, vielleicht brauche ich Farben. Habe ich noch so viel Zeit und so viel Spaß daran? Ich glaube schon. Also, gucken wir mal, ob wir das mit Farben irgendwie geregelt kriegen. Hier sehe ich doch zum Beispiel. A1, B2 von hier oben. Und hier sehe ich, was sehe ich noch? Und ich sehe noch C1, D2 von da hinten. Einverstanden? Also ich markiere jetzt je nach Farbe hier so blau und hier so anders. Lila, violett. Da sehen Sie, was da passiert. Ich kann mit der Gleichung da oben A1, B2 ersetzen durch A2, D1. Und das sehe ich hier, B1, A2. Zack, zack. Und genauso hier, C1, D2 wird zu D1, C2. Das sehe ich hier, zack, zack. Und was bleibt da noch übrig? Ja, diese, wo ich alle vier habe, A1, D1, B2, D2, die habe ich hier auch. C1, B1, B2, D2, das habe ich ja auch. Die einzigen, wo sich was ändert, sind die, die ich angesprochen habe. Das ist ein bisschen viel Montagmittag, oder? Aber das ist die Rechnung. Hier ist mein Vorschlag. Ich lasse Sie damit jetzt in die Mittagspause gehen. Sie überlegen bis zur nächsten Woche, ob Sie wollen, dass ich diese Rechnung nochmal anders aufgedrösel und mit diesen Zwischenschritten und was ich wo ersetze, hinschreibe, denn das mache ich dann total gerne.